Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Im Equidemia-Podcast versuchen wir, Reitkunst mit evidenzbasiertem Training, Wissenschaft und Gefühl an einen Tisch zu bringen. Mein Name ist Selina Skogan und heute nehme ich euch mit in ein Gespräch, was mich wirklich sehr berührt hat. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Almut Hellwig von Sapodoris, eine Kollegin aus dem Bereich der Pferdefütterung. Und Almut ist bekannt dafür, dass sie ganz viel Herz und Sachverstand in ihre Produkte, aber eben auch in jede einzelne Beratung steckt. Sie ist ganz tief im Thema Pferdefütterung und sieht die großen Zusammenhänge Gesundheit, Haltung, Training, Emotionen, alles hängt zusammen. Wir sprechen darüber, wie Almut ihren Weg in die Fütterungsberatung gefunden hat, warum es in der Praxis ganz selten um mehr Protein oder nur Mineralien geht, warum alle Mangan füttern wollen und warum echte Beratung viel mehr ist, als Rezepte aus der Schublade zu ziehen. Also, wir sprechen über Denkweisen, Verantwortung und das große Ganze hinter der Futterkrippe. Macht einen Kaffee bereit und dann geht's los in den ersten Teil mit der lieben Almut. Wir haben uns nämlich schon verabredet, dass wir mindestens noch einen weiteren Teil für euch aufnehmen. So viel Spaß hat es mir gebracht. Den wünsche ich euch jetzt auch. Genießt es und bis bald. Almut, du bist ja die Futtermittelfrau und wenn man bei dir, bei Sapodoris, bei euch mittlerweile, ne, ihr seid ja nicht mehr ganz so klein, anruft, dann wird man mit ganz viel Herz und Wissenschaft empfangen. Wie bist du eigentlich da reingerutscht?
Ja, ich bin wirklich rein. Ich bin da wirklich reingerutscht. Das war überhaupt nicht geplant. Ich habe ja eigentlich Seifen gemacht für Menschen. Ach. Und ja, weil ich wegen der Kinder zu Hause geblieben war, so viele Jahre zu Hause, hatte Pferde. Ja, in meinem eigentlichen Beruf als landwirtschaftlich-technische Assistentin war es schwierig, wieder reinzukommen. Also habe ich gedacht, okay, mache ich Hobby zum Beruf, mach einen Seifenshop. So, deswegen auch der Name Sapodoris, Seife und Duft.
Und danke, dass du das mal erklärt hast. Ich habe mich nämlich immer schon gefragt, wie kommt eigentlich dieser Name zu Pferdefutter? Genau. Jetzt habe ich es verstanden.
Genau, ich habe ihn dann einfach gelassen, weil es ging so schleichend. Also ich habe, wie gesagt, ich habe erst Seifen gemacht lange Zeit und war viel in der Tinker-Szene unterwegs. Und Tinker haben ja häufig Mauke und Raspe und dies und das. Und es wurde immer wieder gesagt, kannst du nicht mal ein paar Seifen für Pferde machen? Ja klar, habe ich gemacht. Und es waren nur noch andere Pflegeprodukte kamen dann dazu. Und weil Hautprobleme ja auch oft Störungsprobleme sind und ich mich damit auch schon immer viel beschäftigt habe, kamen eben auch die ersten Futtermittel dazu. Und so wurde der Pferdebereich immer größer und ich habe immer mehr gemerkt, das ist eigentlich so das, wo mein Herz für schlägt und das ist eigentlich das, was mir auch liegt und was ich gerne mache. Und dann habe ich irgendwann die ganzen Dinge aus dem humanen Bereich weggelassen, nur noch Pferde und ja, dann meine eigene Pferdefutterlinie im Grunde aufgebaut. Ja, und inzwischen sind wir mehr Leute, genau.
Ja, total spannend. Ihr habt ja, also wir empfehlen euch bei unseren Beratungen immer ganz gerne. Ich bin vor allem ein ganz großer Fan sowohl von den Mineralfuttern, die du anbietest, weil du da auch Spezialprodukte hast, die man eben schön auf jede Ration anpassen kann. Und ich bin ganz großer Fan von den Magenprodukten, die ihr anbietet. Ich sehe immer eine wirklich hohe Wirksamkeit dann am Pferd, was ich bei vielen Produkten vermisse. Deswegen empfehle ich euch so gern.
Dankeschön.
Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mal bei Sapodoris auf die Internetseite gucken. Die haben tolle Produkte und Almut bietet eben auch eine wirklich umfassende Futterberatung dazu an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir kennen uns aber eigentlich gar nicht so sehr über die Fütterung. Wir haben uns mal auf einer Messe zufällig getroffen.
Genau. Genau. Ja. Genau. Und da haben wir, ich habe immer wieder festgestellt, also auch in deinem Podcast, ich liebe ja deinen Podcast auch, weil ich höre den total gerne, weil zum einen super lehrreich und zum anderen sehe ich immer wieder, da sind so viele, du machst so ähnliche Erfahrungen wie wir. Immer wenn wir uns treffen und sehen, stellen wir fest, ja, siehst du, die Erfahrung habe ich auch gemacht und das tat mir schon einige Male so gut, deinen Podcast zu hören und zu sehen, ach, Selina hat genau die Erfahrung gemacht. Das hat mich jetzt neulich in einer ein bisschen unschönen Krise doch ziemlich aufgefangen zu merken, nee, ich bin nicht blöd, ich bin nicht merkwürdig, ich bin nicht komisch, dass ich immer wieder auf den Magen komme und immer wieder diesen Stress anspreche und diese Probleme anspreche, sondern das sind die Erfahrungen, die du auch machst und wo du auch mitarbeitest. Und deswegen tat mir das schon einige Male wirklich total gut, das zu hören.
Oh, wie schön. Ich finde das ja tatsächlich noch immer ein bisschen wild, dass mittlerweile über 3000 Menschen im Monat diesen Podcast hören und denke mir immer so, wenn ich hier vor meinem Computer sitze und da reinspreche, Ich finde die Vorstellung irgendwie wild, dass das tatsächlich jemand hört.
Ja, aber der ist einfach gut.
Oh, wie schön. Das freut mich wirklich. Danke. Und genau darüber wollten wir uns heute ein bisschen unterhalten. Das war unser Plan für heute Morgen. Lass mal gucken, ob wir den einhalten. Aber wir wollten uns über Möglichkeiten und Grenzen der Fütterung unterhalten. Wir wollen uns so ein bisschen darüber unterhalten, was wir im täglichen Leben auch als Frauen, auch als Fütterungs- oder als in einer beratenden Funktion, du aus der Perspektive der Fütterung. Und ja, wir machen auch Fütterung oder wir haben die Fütterung im Hinterkopf bei Equidemia, weil ich eben immer das vorhin schon mal kurz erzählt, wenn wir uns Bewegung angucken oder Bewegungslehre angucken und sagen, wir haben hier Bewegung in der Mitte stehen, dann würden da so vier Arme von abgehen und was die Bewegung beeinflusst, ist sicherlich einerseits die Kinetik, andererseits das ganze Thema Mechanik, auch wenn über Biomechanik ja keiner mehr so richtig gerne sprechen möchte, aber wenn da so ein Knochen kaputt ist, ist halt irgendwie auch schlecht. Dann das Thema Neurologie, was ja immer mehr in den Fokus rückt, vor allem auch in meiner Praxis, weil wir immer mehr Pferde aus züchterischen Gründen sehen, die neurologische Auffälligkeiten haben, aber als vierten Bereich eben auch die Fütterung. Und in meiner Praxis sehe ich immer wieder, dass wenn die Fütterung nicht gut eingestellt ist, wir natürlich auch auf der Bewegungsebene große Probleme kriegen, weshalb ich immer sage, also so die Basis der Fütterung, die darf jeder Freizeitreiter eigentlich ganz gerne auch selber wissen. Was sind Megajoule, was sind Proteine und was mache ich mit so einer Heuanalyse? Und wenn es dann ein bisschen spezifischer wird, gerne die Experten dazu holen. Und das ist ja dein Alltag.
Genau, aber wie du eben schon gesagt hast, die Fütterung ist ein Teil, der mit dazugehört. Mhm. Und all die anderen Bereiche, die du genannt hast, sind eben total wichtig. Und wir sehen, uns macht oft ganz große Probleme, dass man vieles einfach nur über die Fütterung lösen möchte. Die Fütterung ist ein Teil, der wichtig ist. Aber die Fütterung alleine führt nicht zu einer Verbesserung der Bewegung. Es muss ja immer die Haltung dazu kommen, das Training dazu kommen, vieles andere dazu kommen. Alles das, was du eben genannt hast, muss ja dazu kommen. Und das macht uns oft wirklich Probleme in den Beratungen, weil es wird zu viel erwartet. Es wird unheimlich viel erwartet, was ein Futtermittel leisten kann. Und das kann es eben oft nicht.
Futtermittel sollen alles heilen, ne? Von schlechten Hufen
genau.
Bis kaputten Beziehungen.
Genau, absolut.
Also auf der einen Seite freue ich mich total, ich mag das gar nicht so in so eine negative Konnotation setzen, denn auf der einen Seite freue ich mich total, dass wir mehr Bewusstsein für Fütterung kriegen und dass wir eben nicht mehr, also als ich angefangen habe, mich mit Fütterung zu beschäftigen, habe ich mir gedacht, was soll ich denn da noch lernen? Ja, ich habe jetzt seit 30 Jahren Pferde, die haben 24 Stunden Heu. Passt schon. Und als ich dann angefangen habe, mich mit Fütterung zu beschäftigen, habe ich festgestellt, ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Auf der einen Seite, wenn wir wirklich in die spezifischen Bereiche reingehen, wie Hufrehe oder ne, so Rehabilitation oder wenn wir Brandwunden haben oder so, ist das ein sehr spezifischer Bereich. Aber dann am Ende doch keine Raketenwissenschaft. Und durchaus erlernbar. Und jetzt kippt das so ein bisschen um in die andere Richtung, dass wir diese riesige Erwartungshaltung haben und alles wegfüttern wollen. Kann man das so sagen? Ist das das, was du auch erlebt?
Ja, total. Also es wird alles, soll alles weggefüttert werden, weil, wie du eben schon gesagt hast, ist ein riesen komplexes Thema. Und alle anderen Themen, die du genannt hast, sind auch riesig und komplex. Und es ist für viele Pferdeleute, denke ich, auch sehr erschlagend. Man muss sich mit so vielen Dingen beschäftigen. Und dann kommt da die Werbung und sagt, ah, wir haben hier das Produkt und wenn du das für das läuft, dann fährt wie ein Glöckchen. Und wir haben das andere Produkt und wenn du das für das, dann nimmt dein Pferd ab und hat nie wieder eine Hufrehe. Und dann haben wir noch ein Futtermittel, wenn du das fütterst, dann hat dein Pferd keinen Husten mehr. Und das ist natürlich super, weil viele Leute sind ja total verzweifelt. Die Pferde haben Probleme und sie stehen davor und wissen überhaupt nicht so richtig, wo sollen sie denn überhaupt ansetzen? Und was sind die Schrauben? An was kann ich drehen? Was kann ich überhaupt als Pferdebesitzer machen? Wie kann ich das angehen? Und dann kommt jemand und sagt, du brauchst nur das richtige Füttern. Natürlich greift man dann zu und natürlich hofft man dann. Und je mehr Leute das sagen und je häufiger das, ich sag mal, ins Universum geschickt wird, man kann gewisse Dinge wegfüttern, umso mehr entsteht da dieser Glaube, ja, man kann das wegfüttern. Und das ist dann eine Riesenerwartungshaltung, die uns manchmal wirklich erschlägt, die für uns auch wirklich schwierig ist, weil wir sehen dann, dieses Pferd hat wahnsinnig viele Probleme. Und es wird aber nur, man möchte einfach nur das Mineralfutter wechseln und denkt, damit gehen die Probleme weg. Und das ist es ja nun mal nicht. Aber das ist ganz häufig, dass aus der Verzweiflung raus sich an diesen Strohhalm Futtermittel geklammert wird. Weil für viele Pferdeleute das eigentlich die Schraube ist, an der sie drehen können. Sie können manchmal meinen, sie können da an der Haltung nichts drehen. Sie finden nicht den richtigen Trainer. Aber die Schraubenfütterung, die kann man drehen. Und dann muss die das halt richten.
Du kannst halt ein besonders teures Futtermittel, vielleicht auch noch besonders teuer, dann muss es besonders gut sein, irgendwo kaufen und mit in deinen Napf tun und dann muss es irgendwie reichen. Ja, das ist schon auch was, was ich auch immer wieder sehe und was ich auch immer wieder in der Praxis sehe, ist, dass, wenn ich das anspreche, wenn wir so Checking-Calls oder Kompass-Calls machen, dann versuche ich immer bei den Leuten, und ich glaube, ihr macht sowas Ähnliches, ne? Ihr unterhaltet euch mit den Leuten auch und man versucht ja dann als Profi immer so ein bisschen herauszufinden, was ist die Stellschraube, an der wir als erstes drehen können, wo wir eine Verbesserung bringen und dann gucken wir von da aus weiter. Und oft höre ich dann auch, wenn ich sage, ist die Fütterung eingestellt, hat sie sich schon mal jemand angeguckt? Und dann sagen die Kunden, oh nee, also hier komm, hör mir auf mit Fütterung, ich fütter schon, ich mach schon, ich kann nicht noch mehr leisten. Wobei das ja eigentlich Quatsch ist. Eine gute Ration stellt sich ja dadurch, also es sticht ja dadurch heraus, dass es einfacher wird, nicht schwieriger.
Es sollte so sein. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt ein Pferd habe mit einer ganz vielfältigen Problematik, wenn ich jetzt ein Pferd habe mit einer Magenproblematik und gleichzeitig übergewichtig und vielleicht noch, keine Ahnung, schlechte Zähne oder ich weiß nicht, was noch dazu kommt. Und dem Pferd geht es inzwischen wirklich schlecht. Dann muss ich manchmal vorübergehend sehr aufwendig füttern, weil ich den Magen unterstützen muss, weil ich dann eben auch zweimal am Tag mindestens füttern muss und. Das kann mal passieren, dass ich vorübergehend eine sehr aufwendige Fütterung brauche. Aber das Ziel ist eigentlich immer, also unser Ziel ist eigentlich immer, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir eine gute bedarfsgerechte Ration haben, wo das Pferd einmal am Tag sein Mineralfutter kriegt und gutes Heu und fertig ist. Das ist immer so das Endziel. Da muss man manchmal erstmal hinkommen, aber eigentlich ist es nicht, das sollte es nie das Ziel sein, dass eine Fütterung auf Dauer aufwendig ist. Eine gute Fütterung sollte auf Dauer einfach sein, ja.
Einfach sein, ne? Ich habe gerade wieder eine Kundin gehabt, da muss ich gerade dran denken, die mittelschwer verzweifelt, weil ihr Pferd auch nicht aus der Magenproblematik rauskommt und sie eine mega aufwendige Fütterung fährt mit 5 verschiedenen Fütterungen am Tag, damit die Pausen nicht zu lang werden und so weiter und so weiter und Heuwaschen und was da alles so zugehört. Und am Ende des Tages hat keiner sich angeguckt, was ist der Bedarf? Ja, also hat wohl auch irgendjemanden zur Beratung da gehabt. Aber keiner hat sich eben angeguckt, was ist tatsächlich der Bedarf und wie können wir den Bedarf decken, sondern das ist in dieses ganz aufwendige System rutscht und gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Bedarfsanalyse und gucken uns das nochmal an. Das muss irgendwie einfacher gehen. Das kann doch nicht sein.
Das ist das eine, dass man erstmal immer guckt, was ist eigentlich der Bedarf, was brauche ich denn wirklich? Und dass ich manche Dinge auch, manchmal mache ich es auch so, dass wir sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, was ist das Wichtigste? Da fangen wir an, damit sich zu viel und zu aufwendig auf einmal wird. Und dann sollen wir aber in Kontakt bleiben, dass wir Schritt für Schritt gucken, was ist jetzt da, was ist besser geworden, wo können wir als nächstes ansetzen? Das ist der eine Punkt, weil ich muss immer ja auch verschiedene Dinge im Blick haben. Das eine ist, was braucht das Pferd wirklich? Das andere ist, ich muss immer den Menschen auch ein bisschen im Blick behalten, weil das ist total wichtig, dass wir auch Spaß und Freude mit unseren Pferden haben. Und wenn ich da so einen wahnsinns erschlagenen Futterplan vor mir habe, den ich kaum zum einen finanziell nicht wuppen kann und zum anderen auch vom Zeitaufwand nicht bewerkstelligen kann, dann kommt so viel Stress in die Situation und dem Pferd kann es gar nicht besser gehen, weil viel zu viel Stress in der Situation ist. Deswegen haben wir eben auch viele Futtermittel, wo wir sagen, wir versuchen das, was weiß ich, dass wir eben nicht den Leinsamen wirklich kochen müssen, sondern dann anwendungsfertiges Leinsamenprodukt haben, was man nur mit heißem Wasser übergießen muss oder dass man verschiedene Produkte miteinander kombiniert, dass man eben nicht 1000 Pülverchen braucht. Dass man versucht, in Ausnahmesituation teilweise wirklich anspruchsvolle Rationen zumindest so zu gestalten, dass es für den Menschen auch machbar ist finanziell. Ne? Weil sonst nützt dem Pferd das gar nichts. Die beste Versorgung nützt dem Pferd überhaupt gar nichts, wenn der Mensch gestresst ist.
Ja, und da sprichst du gerade an, kleines Wissenshäppchen zwischendurch, da sprichst du gerade was an, wo man eben mittlerweile immer mehr drauf guckt, ne? Und sagt, wenn wir über Equine Welfare reden und wir sprechen hier im Podcast viel über das Five Domain Model, was ich sehr liebe, aber was gehört denn noch zu Equine Welfare? Und dann kommt man zu dem One Welfare Model, heißt das. Und dann hast du im Endeffekt drei Bereiche. Und auf der einen Seite hast du eben Equine Welfare, aber dazu kommt dann auch Umwelt, Environmental Welfare und auf der anderen Seite Human Welfare. Und da, wo die alle überlappen, da hätten wir es am schönsten oder da wäre es am schönsten, wenn wir uns alle so gegenseitig das Händchen reichen würden. Einer der Gründe, warum ich viele eurer Produkte so wirklich gerne mag, weil die eben so praxisnah sind. Ich mache ein bisschen viel Schleichwerbung hier.
Wusste gar nicht.
Aber stimmt, also das ist einer der Gründe, warum ich viele eurer Produkte so gern mag, weil die eben so realitätsnah sind. Du hast vorhin
Entschuldigung, du zuerst. Ja, ich habe immer kranke Pferde letztendlich auch gehabt. Ich habe da einfach, weil ich bin halt nicht die, ich reite nicht gerne, bin nie gerne geritten, aber ich liebe halt Pferde. Und ja, ob bewusst oder unbewusst, habe ich immer irgendwo so ein Händchen dafür gehabt, so ein bisschen Pferde zu kaufen, die gesundheitlich nicht so auf der Höhe waren. Und ich musste also viel, viel pflegen, viel, viel drumherum machen und tun, um das alles im Griff zu haben. Und mache das auch gerne. Ich fütter tatsächlich gerne. Aber ich weiß auch, dass mich das selber wahnsinnig nervt, wenn es so aufwendig wird. Ich mag es nicht. Ich habe es gerne ein bisschen einfacher. Und aus dem heraus sind einfach viele Futtermittel entstanden. Zum einen aus dem, was meine Pferde selber brauchen. Und wie mache ich mir selber das Leben gerne einfacher?
Ja, finde ich einen ganz großartigen Ansatz. Finde ich einfach total wichtig. Auch ich habe immer mal wieder im Podcast so ein bisschen auch über Besitzershaming gesprochen, weil man immer das Gefühl hat, den Leuten wird immer mehr aufgebürdet und dann müssen sie das noch und dann müssen sie dies noch und dann muss beim Putzen der Striegel pink sein und rechtsdrehend. Und ich mag einfach unglaublich gerne, und dafür steht ja auch Equidemia, dieser Pragmatismus, dass man sagt, es kann nicht sein, dass ich aufhören muss zu arbeiten, keine Beziehungen mehr pflegen darf, nur damit mein Pferd kein Haar krumm liegt. Da bist du bekloppt in der Birne, das geht ja überhaupt nicht. Und wir brauchen meiner Meinung nach viel mehr solcher Ansätze. Und da bist du, genauso wie ich, du hast es gerade im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, du gehörst ja auch zu den Betroffenen. Ne? Ich sage immer, irgendwann kommt das Pferd, das uns kriegt, irgendwann kriegen sie uns alle. Du hast also auch deine Geschichte mit deinem Pferd, die dich in die Richtung geführt hat, in der du jetzt bist. Hast du Lust, ein bisschen was davon zu erzählen?
Ja, das habe ich vorher noch nicht erzählt. Es fing ja eigentlich mit Zimbria an. Zimbria ist die Mutter von Selina. Also zur Erklärung, mein Pferd heißt so wie Selina. Sie hat nämlich auch Selina. Ist ein bisschen verwirrend jetzt, aber
sehr sympathisch. Also die Mutter, ich finde das gut.
Genau. Die Mutter von Selina ist halt Zimbria und die haben wir mit einem heftigen Rotwasserproblem bekommen und mit wahnsinnig schlechten Zähnen. Und sie hatte dann über die Jahre viele gesundheitliche Probleme. Und da fing es eigentlich so an, dass ich mich mit Fütterung sehr beschäftigt habe, weil wir sie über die Fütterung gut stabilisieren konnten. Sie hatte also eine chronische Darmentzündung und ist damit aber trotzdem sehr alt geworden. Sie ist dann ungefähr 30 geworden, als wir sie dann gehen lassen mussten. Aber nicht wegen der Darmentzündung. Das hatten wir alles gut im Griff. Sie hatte nachher dann eine Ataxie. Aber das war so eigentlich der Anfang. Cimbria mit ihren vielen Problemen, da fing es an. Und ja, und Cimbrias Tochter Selina hat ganz andere Probleme. Sie hat war schon als Fohlen halt ja auffällig, weil sie sich nicht gerne und gut bewegen konnte. Also das gerne schon, aber nicht gut. Sie ist viel gestürzt. War nie das Bewegungstalent, hat dann dreijährige Knorpelknöchelstörung entwickelt, wollte gar nicht mehr laufen, hat zusätzlich noch PSSM1 und war so vierjährig, hat sie gesagt, ich bewege mich gar nicht mehr, das geht alles nicht. Und es hat halt auch ein bisschen gedauert, bis wir rausgekriegt haben, was sie überhaupt alles hat. Und in der Zeit wurde sie wirklich nicht nur dick, sondern wirklich, wirklich fett. Bis hin zu Hufbrehe und allem, was dazugehört. Also deswegen haben wir sowohl magen-darm-technisch über Cimbria viel durchgemacht und dann eben der ganze Bereich, mein Pferd ist zu dick, EMS, Hufbrehe, PSSM1, haben wir über Selina. Ja, und deswegen kenne ich vieles aus eigener Erfahrung und weiß auch, wie man sich dabei fühlt und weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man so dieses Gefühl, ich habe an diesem Pferd einfach versagt. Ich habe bei Selina ganz viel das Gefühl gehabt, ich habe an ihr versagt. Sie hatte ja ihre Probleme und ich konnte ihr da nicht helfen. Ich wusste es teilweise nicht. Ich wusste es auch nicht besser. Aber Fakt ist einfach, sie ist dick geworden und sie hat Hufrehe gekriegt. Wir haben sie da aber auch wieder rausgekriegt und es geht ihr jetzt gut. Aber dieses Gefühl, sich zu schämen und dieses Gefühl, versagt zu haben, kenne ich gut. Ja.
Und die Last, die damit einhergeht. Und ja. Das war dann für dich ja auch, da sind wir wieder beim Thema Pragmatismus, das ist so ähnlich wie bei mir. Sagen wir mal, man wird nicht Schmerzexpertin, weil es keinen Grund dafür gibt, sondern es gibt so viele kleine Impulse, die uns alle irgendwie in die Richtung bringen und meistens aus dem privaten Umfeld. Entsprechend hat meine Firma sich entwickelt und bei dir ist es genauso passiert. Entsprechend hat Saputo sich entwickelt.
Genau, das ist der Grund, warum sich das so entwickelt hat. Und sicherlich auch mit, weil ja, viele Pferdeleute haben ja diese Probleme. Und wenn man sagen kann, wie man es selber gemacht hat, ist es ganz anders, als wenn ich sage, du musst aber. Ne? Weil das hilft in dem Moment nicht, zu sagen, du musst aber, weil das Wort muss hat da nichts zu suchen, sondern das Einzige, was man muss, ist, wieder zur eigenen Zufriedenheit auch irgendwo zurückzukommen. Aber nicht einen Stress mit reinbringen und einen Druck mit reinbringen. Auch wenn man was, natürlich muss man vieles verändern. Ich musste auch ganz viel verändern. Wir haben für Selina ganz viel verändert. Wir mussten den ganzen Paddock umgestalten. Ich musste meine Weide abgeben, die wir dann nicht mehr haben konnten, weil sie einfach nicht rauf konnte. Und so musste ich auch ganz viel verändern. Aber trotzdem war es immer wichtig, dass ich im Bezug, im Umgang mit ihr, dass dieses Muss rauskrieg, ne, dass das eine Leichtigkeit bleibt oder wieder reinkommen musste, sollte. Ja, das Wort muss, es ist schwierig, das Wort muss wegzulassen, weil ich gerade, manches muss eben doch, aber trotzdem, also wenn ich mit dem Pferd arbeite, das Pferd muss sich bewegen zum Beispiel, das finde ich immer ganz schwierig. Ne, oder ich muss irgendwas tun. Das hilft in der Situation wenig.
Ich muss das tun und nur wenn ich das tue, dann wird es wieder gut. Und wenn ich das nicht tue, dann
Genau.
wird es halt auch nicht wieder gut. Ja, kenne ich
Ich
total. Kenne ich
glaube,
von ganz vielen
ja.
Gesprächen.
Ja, und da aus dem heraus ist das, denke ich, so gewachsen, dass wir vieles selber kennen und dann entsprechend die Produkte auch so entwickelt haben und in den Gesprächen auch das versuchen zu vermitteln, wo man vielleicht ansetzen kann, dass es eben nicht damit getan ist, dieses oder jenes Futter zu füttern, sondern dass es eben ganz viele andere Bereiche auch immer gibt, die man sich angucken muss.
Ich habe dich und dein Team als unglaublich engagiert im Hinblick auf Pferdewohl kennengelernt. Und das ist auch das. Ich schicke immer mal wieder auch Kunden von uns zu dir rüber, dass wenn sie noch irgendwie was brauchen, um die Ration zu ergänzen, sage ich immer, dann guckt euch das mal an und der eine oder andere ruft dann auch noch mal an und lässt noch mal auf die Ration mitgucken. Und ihr seid da immer total engagiert. Und ich mag das so gerne, dass das, was du gerade eben gesagt hast, man muss dann auch mal einmal auf das Training gucken, man muss gegebenenfalls auch mal auf die Haltung gucken. Und ich kann mir vorstellen, das ist nicht immer so populär, wenn du das von der Futterfront her sagst. Also ich erlebe das in meinem eigenen Gespräch, ne? Das ist nicht so populär, wenn ich das sage. Und wenn du jetzt als Futterberater oder als Fütterungsfrau da reinkommst, dann kann ich mir vorstellen, ist das manchmal wahrscheinlich noch schwieriger.
Das ist schwer. Das ist definitiv schwer, weil die Leute kommen ja mit einer gewissen Erwartung zu uns. Die wollen, also das typische Beispiel, wir kriegen einen Anruf, mein Pferd baut schlecht Muskulatur auf, ich möchte ein Muskelfutter. Welches von Ihren Muskelprodukten würden Sie mir denn empfehlen? So, und dann empfehlen wir erstmal gar nichts, weil das geht so nicht, weil wir uns erstmal ganz viele Dinge angucken müssen. Und dann kommt eben auch, dass wir uns gerne mal ein Foto vom Pferd schicken lassen, dass wir nachfragen, wie viel freie Bewegung hat das Pferd, wie wird es gehalten, wie wird es ansonsten gefüttert, dass wir die Ration überprüfen. Und das hat ja alles so ein bisschen mit, ja, Fehlersuche zu tun letztendlich auch. Und natürlich mag man das erstmal nicht so gerne, dass wir nicht einfach erstmal sagen, ja, hier das Futter und dann läuft das Pferd wie ein Glöckchen und die Muskulatur baut sich ganz von alleine auf. Weil das wäre ja auch gelogen. Man muss sich immer das Ganze
Es
gucken.
wäre
Und dann
total
kommen
schön, wenn es so
manchmal,
einfach wäre,
es wäre toll,
ne?
ne?
Ist
Ja,
irgendwie
finde ich
ja.
auch. Würde ich auch machen. Die Fütterung ist wichtig, aber trotzdem ist es eben gerade, wenn es darum geht, mein Pferd baut schlecht Muskulatur auf oder mein Pferd läuft klemmig, dann haben wir da einfach so wahnsinnig viele Themen, die da mit reinkommen, die wir uns natürlich angucken müssen. Und dann kommen schon mal auch sehr unbequeme Fragen oder sehr unbequeme Themen auf, wo wir dann auch mal sagen müssen, also bei 22 Stunden in der Box und 2 Stunden Bewegung in Führanlage und unterm Reiter, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Das Pferd muss auch mal freie Bewegung haben. Oder bei 8 Pferden auf 300 Quadratmeter, das ist Stress pur. Das geht eben auch nicht. Dass wir wirklich auch teilweise, ja, teilweise müssen wir auch die Leitlinien der Pferdehaltung bemühen, und müssen den Leuten, also das Wort tierschutzwidrig fällt in unseren Beratungen durchaus auch mal. Aber immer in dem Wissen, dass die Leute natürlich das Beste für ihr Pferd tun wollen und dass es manchmal halt schwierig ist, den besten Kompromiss für dieses Pferd, für diese Haltung, für alles zu finden. Ne, keiner steckt sein Pferd absichtlich in eine schlechte Haltung. Da ist immer, gibt's irgendwelche Gründe dafür, warum das so ist. Trotzdem müssen wir es dann ansprechen und müssen dann davon ausgehend sagen, ja, jetzt ist es aber so, wie es ist, aber wie können wir unter diesen Umständen das Beste draus machen? Wie können wir trotzdem helfen? Oder ist es wirklich unter diesen Umständen gar nicht möglich zu helfen? Auch das muss man ja und ja ganz klar ansprechen. Und ja, das ist, kann dann schon auch mal schwierig werden.
Ja.
Aber ich denke, es geht nicht anders.
Nee, es geht nicht anders. Und sicherlich brauchen wir auf der einen Seite ganz viel Empathie, aber manchmal hat man ja so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich wiederhole mich ständig selber und erzähle immer wieder die gleichen Sachen. Aber ich glaube, dass das so notwendig ist, so nach dem steht der Tropfen höhlt den Stein-Effekt. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass das Bewusstsein gar nicht da ist und viele Pferdemenschen ganz dankbar dafür sind, dass das jemand mal anspricht.
Ja, das denke ich auch. Das sehe ich auch ganz häufig. Viele sind wirklich dankbar, weil viele ahnen es eigentlich, kriegen aber von ihrer Umwelt die Rückmeldung, nee, das ist doch völlig normal. Andere Pferde kommen damit auch zurecht. Das ist richtig so, wie das hier alles läuft. Und viele wissen es eigentlich, dass sie entweder im Training was umstellen müssten, dass sie selber eigentlich total unglücklich damit sind, dass sie so viel Druck auf ihr Pferd ausüben, wollen das eigentlich gar nicht, aber kriegen dann gesagt, ja, aber du musst aber, das war das, was ich vorhin meinte mit diesem Begriff,
ja.
Du musst, hat nichts mit dem Pferd zu tun, ne? Weil, aber es wird heute häufig gesagt, du musst aber das Pferd bewegen und das Pferd muss dieses und jenes jetzt tun. Und die Besitzer sind damit eigentlich totenunglücklich, weil sie so mit ihrem Pferd gar nicht umgehen wollen. Und sie sind dann total froh, wenn ihnen dann jemand sagt, nee, es geht auch anders und lass das und dieses Wort, du musst nicht. Und wenn dein Pferd sagt, es mag nicht, dann nimm es nicht als, das Pferd mag nicht, sondern es kann nicht. Und dann müssen wir erstmal gucken, ne, dass man diesen ganzen Druck da rauskriegt. Das ist manchmal es ist so im ersten Moment unangenehm, wenn man manche Dinge anspricht. Aber oft stellt sich hinterher raus, dass es den Besitzern auch ganz viel Druck wegnimmt, weil sie selber das eigentlich schon gespürt haben.
Ja.
Und dass da irgendwas schief läuft, aber nicht den Mut hatten, da auszubrechen. Und bei der Haltung genauso. Da wird dann häufig ist man mit der Haltung auch nicht ganz glücklich. Und jeder sagt dann, aber das ist doch ein toller Stall, der hat so schöne Goldkugeln auf den Boxen, der ist doch schick. Und man selber denkt, na ja, aber irgendwie ist das doch die richtige Umgebung für ein Pferd. Und wenn man das dann anspricht, dann rennt man dann oft auch offene Türen ein. Deswegen tun wir das einfach auch, weil jeder will das Beste für sein Pferd.
Ja.
Aber manchmal ist man so gefangen in dem Drumherum, dass man schlecht einen anderen Weg findet.
Ja, informierte Entscheidung. Ich bin immer total für informierte Entscheidung. Es muss ja gar nicht perfekt sein, sondern das reicht ja, na, wenn wir abwägen können, so in die Waagschale reintun, wenn wir uns eben diese verschiedenen Bereiche auch angucken und sagen, Equine Welfare, Environmental Welfare, Human Welfare, wo kriegen wir ein Überlappen hin? Und wenn der perfekte Stall jetzt 3 Stunden Fahrzeit weg ist, dann ist das vielleicht auch nicht die Lösung. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas zwischen 3 Stunden weit weg und 24 Stunden Boxengast. Also ganz oft kann man ja mit kleinen Stellschrauben schon ganz viel im Hinblick auf Welfare für alle Beteiligten machen.
Genau, absolut. Da ist ja das Thema Enrichment ist ja im Moment auch ganz groß. Finde ich super. Man kann so viel machen, auch auf kleinen Flächen. Wenn ich jetzt wirklich ein Pferd habe, wir haben erschreckend viele Pferde. Also es überrascht mich immer, wie viele Pferde das doch sind, die einzeln auf kleinen Paddocks gehalten werden. Die also in ihrem Leben nie mit anderen Pferden auf der großen Wiese stehen. Die auch
Ach,
nicht
spannend.
Mit anderen Pferden. Ja, es sind immer noch sehr viele Pferde, die wirklich
Ach, krass.
Nur auf Einzelpaddocks gehalten werden. Haben wir ja, ich würde sagen, fast tagtäglich Fälle, die nicht
Seh
mit
ich gar
anderen, weil
nicht
die
mehr,
teilweise,
gar nicht mehr, gar
ja,
nicht mehr
und
meine
ich sehe
Bubble.
es ganz viel. Ja, und ich bin auch immer noch überrascht, dass es so ist, aber es ist gerade in Ballungsgebieten ganz häufig so, weil wir haben häufig die Situation, dass es zwar Gemeinschaftspaddocks gibt und es gibt auch Offenställe, aber die sind oft vom Platz her so eng bemessen, dass einfach keine Ruhe in die Herde reinkommt. Und es gibt dann so viele Pferdewechsel. Es wird ständig Stall gewechselt. Es kommt keine Ruhe in die Herde. Und dadurch haben wir eben auch ein relativ hohes Aggressionspotenzial in den Herden. Und wir haben dann einfach viele Pferde, die mit dieser Situation überhaupt nicht zurechtkommen und dann als nicht zu vergesellschaften auf dem Einzelpaddock landen. Wir sehen häufig wirklich Pferde, die komplett am ganzen Körper zerbissen sind. Weil es so eng ist auf den Paddocks, weil es ist einfach teilweise gerade in Ballungsgebieten zu wenig Platz da. Und es gibt wahnsinnig viele Pferde und die sollen alle möglichst draußen sein und die Flächen reichen nicht und dann ist es zu eng. Und wenn dann dieser Faktor dazu kommt, der Pferdewechsel, und ich habe zum einen sowieso schon viele Pferde und dann noch den Pferdewechsel obendrauf und dann sind die Pferde auch noch zu dick und man rationiert das Futter zu stark, dann haben wir eine hohe Aggressivität in den Herden. Und dadurch, dass sich das hier im Moment häufig wieder umkehrt, dass viele Leute sagen, ich kann mein Pferd nicht im Offenstall halten, weil es ist nicht zu gesellschaften, es schläft dann nicht mehr. Wir haben viele Pferde, die nicht mehr schlafen im Offenstall, die wirklich unter Schlaflosigkeit leiden, weil es zu eng ist, weil zu wenig Fliegelflächen da sind und die Aggressivität unter den Pferden so hoch ist. Und deswegen wären, mein Eindruck ist, fast schon wieder zunehmend mehr Pferde auf Einzelpaddocks gehalten, damit sie mal zur Ruhe kommen. Ja, und selbst wenn ich jetzt ein Pferd habe auf dem Einzelpaddock, kann ich, wir waren ja eigentlich vom Thema Enrichment ausgehend gekommen.
Ja, genau.
Entschuldigung, das ist ein Schwenker.
Wichtiger Schwenker, ja.
Genau, und dann kann man aber ja auch schon ganz viel machen mit Duftbrettern, was weiß ich, mit ätherischen Ölen, dass die Pferde mehr ins Schnuppern kommen. Finde ich eine super spannende Sache. Ich weiß nicht, hast du dich damit wahrscheinlich auch schon beschäftigt mit Pferden lesen und Schnuppern?
Ja, wir haben die...
Ist super spannend.
Ich arbeite eng mit der Rachael Dreismer zusammen.
Ja.
Und die macht ja, die hat das mitgebracht. Die war letztes Jahr bei uns in Norwegen auch zum Kurs. Eigentlich, weil ich ein Verhaltensproblem lösen wollte, was ich selber nicht gelöst hat. Es hatte sich leider bis zu dem Kurs schon erledigt. Da hatten wir herausgestellt, gefunden, dass das Pferd Wobbler hatte über die ganze HBS. Das erklärte dann auch das Verhaltensproblem, ne?
Ja, weil wir sehen es nämlich auch, also wir machen da relativ viel mit auch. Wir haben zwar einen sehr großen Paddock und unsere Pferde haben viel zu tun und sind ständig unterwegs, aber trotzdem ist es so, dass wir eben viel auch über Geruch arbeiten und dass wir einfach sehen, dass die Pferde, dass auch wenn sie es erstmal gelernt haben, die Nase auch mehr zu benutzen, dass sie das auch sehr intensiv machen und sehr gerne machen. Und auch damit kann man ja den Paddock total interessanter machen. Ja, finde ich super. Und man braucht keinen Platz dafür. Ne?
Ja.
Man kann so viel tun, ohne viel Platz zu haben, aber man muss einfach mal drüber nachdenken. Für mich ist immer so die Kernfrage, was kann mein Pferd selber entscheiden? Wo hat mein Pferd irgendwelche Entscheidungsfreiheiten? Mhm. Was kann mein Pferd selbstbestimmt tun? Weil wir haben viele Pferde, manchmal auch in extrem gut geführten Stellen, haben wir trotzdem Pferde, die in ihrem ganzen Lebensbereich eigentlich keine Entscheidungsfreiheiten haben. Und das ist für mich immer so was ganz Wichtiges, dass ich mir eine Haltung auch darauf angucke, wie viel Entscheidungsfreiheit hat mein Pferd. Und ich kann mein Pferd perfekt managen in allem. Und es ist trotzdem todunglücklich, weil es keine einzige Entscheidungsfreiheit mehr hat, keine einzige Entscheidung mehr selber treffen kann. Und ich denke, das vergisst man auch oft.
Absolut. Ich finde das auch mega wichtig. Das ist eine der Eigenschaften von Sandwork, die ich so gern mag. Also wir machen das auch viel, wir bauen das viel in so Boxenruhe, gibt es ja nicht mehr oft, aber es gibt ja immer noch Fälle, warum es Boxenruhe gibt. Aber wir bauen das viel in solche Reha-Pläne auch ein, wo die Pferde für eine Zeit lang sich nicht so viel bewegen dürfen. Dass wir mit alten Badehandtüchern oder so auch Schnüffeltücher bauen.
Und super, ja.
Ja, die Pferde suchen lassen. Und es macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und bei der Sandwork, wenn du wirklich tracken gehst, dürfen die Pferde ja den Weg suchen. Die dürfen ja entscheiden. Du hast ja eine extra Leine. Hast du es schon mal gemacht, aktiv?
Ich habe es nicht aktiv gemacht, aber ich, ja.
Mega cool. Also du machst im Endeffekt, wenn du normal Kappzaum, Longe, weiß ich nicht was, ne, machst, gehst du zum Sandwork dann mit einem Stallhalfter raus und machst so ein Biotane-Bändchen, also was ganz Leichtes dran, damit das Pferd auch den Unterschied vom Equipment ganz klar hat. Mhm. Und dann legst du die Fährte und man übt das ja mit denen, genauso wie beim Hundefährten suchen. Und dann dürfen die Pferde eben vorgehen suchen. Du gibst das Startsignal, führst sie zum Startblock und von da aus dürfen die suchen. Das macht was, gerade wenn wir chronische Schmerzpatienten haben. Das ist Wahnsinn. Ich erzähle ja immer hier von meinem Kaltbluttraber, bei dem sich die Gelenke auflösen. Der sucht im kniehohen Gras. Der ist, Gras interessiert den nicht. Und der strahlt. Das ist also unglaublich. Das ist unglaublich.
Genau, das ist tolles Beispiel, dass man eben auch, wir haben ja so viele Pferde, die irgendwie eingeschränkt sind und wie man denen auch ein bisschen Lebensqualität geben kann, dass man da auch immer nach hinguckt. Zum einen, du hast es akzeptiert, er hat dieses Problem und lebst damit und gibst ihm trotzdem Lebensqualität und versuchst jetzt nicht die ganze Zeit, das muss jetzt aber wieder richtig werden und der muss aber, sondern gibst ihm Lebensqualität, machst es Spaß mit ihm, auch wenn er diese Probleme hat. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man das so
Ja, total.
akzeptiert und hinnimmt und dann aber Wege findet, wie kann ich meinem Pferd Lebensqualität und Freude geben? Was kann mein Pferd, wo kann das Pferd nochmal strahlen? Weil jedes Pferd will gerne Erfolgserlebnis haben und wir sie erarbeitet haben, die ja wahnsinns Erfolgserlebnis und das tut denen so gut, diese Erfolgserlebnisse, ne? Ja.
Ja, genau. Und Rachel hat sie hier war die ganze Zeit immer gesagt, deine Pferde verhalten sich nicht normal. Also mit so einem kleinen Schmunzeln gesagt hat, normalerweise sieht sie nur Pferde, also sieht sie Pferde mit der Art von Verhalten nur in Wildpferdehaltung. Und da geben wir uns schon riesen Mühe. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder beim Thema Schmerz gelandet, wollen wir gar nicht so weit reingehen heute. Aber ich glaube, gerade wenn wir Schmerzpatienten haben, gerade nun bin ich mit einer Herde gesegnet, wo ein Großteil durch chronisch degenerative Erkrankungen, also nicht nur chronisch, sondern eben degenerativ, sich auszeichnen. Und gerade dann ist das ja der Hebel, den wir haben. Wenn ich das auf Kursen erzähle, ich war gerade wieder auf einem, dann fühlen die Leute sich manchmal so ein bisschen, als würde ich die veralbern wollen, ohne zu verstehen, wie viel Impact wir tatsächlich eben auf dieser psychoemotionalen oder psychosozialen Ebene haben und wie krass das zur Schmerzreduktion, zur Lebensqualität beiträgt.
Ja, nur so können Pferde auch gesund werden. Ne? Also wenn sie eine Chance haben, gesund zu werden, also auch die Pferde, die eine gute Chance haben, gesund zu werden, wo man sagt, das ist jetzt nichts Chronisches, sondern das ist jetzt, da können wir was machen, da können wir behandeln, da können wir füttern, da können wir eine Verbesserung erreichen. Das funktioniert aber einfach um so vieles besser, weil man Lebensqualität und Freude mit reinbringt und Erfolgserlebnisse und das annehmen und damit arbeiten. Und ja, und auch wie gesagt, wir waren ja auch von einer schlechten Haltung dahin gekommen, dass man eben auch eine schlechte Haltung, wenn ich jetzt auch, wenn ich jetzt ein Pferd habe, wo ich jetzt einfach eine Boxenhaltung habe und wo ich zu wenig freie Bewegung habe, dass ich das aber, das ist ja von uns, wenn wir sowas ansprechen, überhaupt nicht böse gemeint oder abwertend. Wir wissen, wie es dazu kommt und wir wissen, warum das so ist und wir kennen die Probleme gut und verstehen das auch. Und wir wollen niemanden sagen, du darfst das nicht. Aber ich finde es immer wichtig, dass man selber sich das einfach anguckt und selber in die Situation des Pferdes versetzt und selber mal versucht, aus dem Auge des Pferdes die Situation zu sehen, weil dann kriege ich Ideen, was kann ich denn mit meinem Pferd tun, um das zu verändern, um das bisschen auszugleichen, dass ich dann eben, wenn ich ein Pferd habe, was eben 20 Stunden in der Box steht und ansonsten auch einen kleinen Paddock, dass ich das dann eben nicht in die Führanlage stelle, wo es wieder keine eigene Bewegung hat, sondern eben so eine Pferdenarbeit mache oder so, dass das Pferd ins eigene Überlegen, ins eigene Entscheiden reinkommt. Und selber was tun kann, das hilft wahnsinnig viel.
Ja, total viel. Das, also bin ich auch ein ganz großer Fan von. Ich würde gerne ein Thema mit dir besprechen. Ja, das ja so ein bisschen Modediagnose ist, oder wir kriegen ja ganz viele Diagnosen von Facebook. Facebook hilft uns immer wieder gerne dabei, festzustellen, was für den Wert nicht gut funktioniert. An dieser Stelle muss ich immer den Disclaimer dazu setzen, wie bei der Sendung mit der Maus. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Wenn ihr ein Problem habt, holt euch professionelle Hilfe und fragt nicht in der Facebook-Gruppe nach. Dann kriegen wir nämlich immer ganz wilde Diätvorschläge für die kleinen Möppelchen und wir kriegen immer ganz wilde Vorschläge für alles Mögliche, was das Pferd noch haben kann. Ich habe auch viele Pferde schon erlebt, die auf Facebook mit ECVM diagnostiziert worden sind und die am Ende des Tages einen Sehnenschaden hatten oder so. Also nicht bei Facebook fragen. Kommt zu uns, kommt zum Tierarzt, holt euch einen kompetenten Ansprechpartner. Nicht bei Facebook fragen. So, wenn du jetzt aber doch bei Facebook gefragt hast und den umgekehrten Weg gehst, wie viele Pferde hast du in deiner täglichen Praxis? Und ich glaube, davon hast du noch viel mehr als ich. Denn die, die bei mir ankommen, die gehen meistens schon durch so einen Filter irgendwie durch, die mit MIM diagnostiziert sind.
Also es sind einige Tausend.
Schon, ne? Ja.
Ja, einige. Also es vergeht kein Tag ohne. Also es ist wirklich prozentual sicherlich 70, 80%.
Wow.
Ja. Also es kommen kaum Anfragen ohne MIM rein. Und auch da muss ich immer sehr unbequem werden.
Ja, genau, ja auf den Punkt wollte ich, genau, auf den Punkt wollte ich ganz gerne raus. Wir haben für den Herbst irgendwann noch eine MIM-Folge oder eine PSM-Folge geplant. Ich habe ja meine Abschlussarbeit zur Ernährung darüber geschrieben. Deswegen rollen sich bei mir immer besonders die Fußnägel hoch, wenn Kunden in die Beratung kommen oder mit ihrem Pferd in den Unterricht kommen und sagen, der hat auch übrigens, der hat MIM. Und wollen wir das mal spoilern? Magst du es sagen?
Ja, MIM ist nicht PSM2 und ich arbeite nicht mehr mit MIM. MIM ist für mich keine Erkrankung.
MIM gibt's auch gar nicht.
Gibt's eben, es gibt
MIM
es
gibt's
nicht.
Nicht. Genau. MIM gibt's
also ich wollte es jetzt nicht so hart sagen.
Doch, MIM gibt's nicht. Es gibt eine Muskelerkrankung, die heißt MFM. MIM ist was ganz anderes. MIM ist eine Erfindung der Industrie oder des Labors, das es testet. Und MIM gibt's leider nicht. Es gibt genug Konterstudien dazu oder es gibt genug evidenzbasierte Studien, die sich keiner ausgedacht hat, die nicht auf Facebook stattgefunden haben, sondern wo mehrfach nachgewiesen wurde, dass es da keinen Zusammenhang gibt mit der Genvarianz und dem tatsächlichen Erscheinungsbild im Pferd. Deswegen arbeiten alle Leute, die halbwegs seriös sich mit dem Thema Futter beschäftigen, nicht mehr mit dem Thema oder nie mit dem Thema MIM. Wir würden dann nicht abstreiten, dass das Pferd was hat, aber MIM ist es nicht.
Genau. Und es ist, was ich fatal finde, ist, dass es, wir kriegen dann immer diese Fragebögen dann ja auch, wo dann steht MIM, ich sag mal, vormals PSM2. Das also, ja, das danke. Ist für mich auch so, das zeigt einfach so diesen Weg auch, dass man ja erst gedacht hat, es wäre PSM2. Als sich das bestätigt hat, es ist eben nicht PSM2, hat man es einfach als MIM umbenannt. Und überall steht vormals PSM2. Also fast alle Menschen denken, ja, PSM2 wurde umbenannt. PSM2 Nein. gibt es aber nach wie vor. Und PSM2 ist PSM2 und MIM ist nicht PSM2. Und das alleine, dass es nicht klar kommuniziert wurde, ist, finde ich, sollte man mal drüber nachdenken.
Was wir galoppieren da mal sagt. Einmal durch. Wir galoppieren da mal einmal evidenzbasiert durch und sagen, okay, was wir wissen, was wir kennen, ist PSSM. Oder am Anfang war alles PSSM. Ja. Das heißt also, alles, wo man nicht so genau wusste, was es ist, war PSSM und man hat dann versucht, Trigger zu isolieren oder herauszufinden, woran liegt es denn. Dann hat man einen gefunden und das war PSSM1, das, was wir heute unter PSSM1 kennen. Dazu gibt es einen Gentest, der ist validiert, der ist sehr einfach, den kann man über eine Haaranalyse, glaube ich, machen. Du hast den gemacht, du weißt es noch besser als ich.
Ja, wir haben Haare eingeschickt.
Genau, ihr habt Haare eingeschickt. Kein großer Aufwand, man weiß sehr genau, welche Gensequenz das auslöst. Und danach kann man sich das angucken und das Pferd entsprechend einstellen. Dann gibt es aber noch ganz viele Muskelerkrankungen, von denen man nicht weiß, was das ist. Und alle anderen, von denen man nicht weiß, was es ist, die aber nicht PSSM1 sind, die sind PSSM2. So einfach ist das eigentlich. Dann sind findige Leute da drauf gekommen oder insgesamt sucht man dann ja immer dafür nach einem Grund dafür, warum das so ist. Das ist der normale Prozess, der in der Forschung dann auch abläuft. Und unterwegs hat man ganz viele verschiedene Muskelerkrankungen ja validieren können, gefunden. Die PSSM2, die gibt es also nicht, sondern das ist ein Sammelbegriff für alles, was man noch nicht weiß. Und immer, wenn man wieder was findet, nimmt man diese Erkrankung raus, wie zum Beispiel MFN, und sagt, der gibt man einen eigenen Namen. Wir wissen jetzt, was es ist. Wir wissen, was wir damit tun können. Dann sind ganz kluge Leute da drauf gekommen und gesagt, wir könnten da ja mal noch mehr Gensequenzen testen. Das war dann der PSSM2-Test. Aber da gibt es eben sehr viel Forschung zu, bei der wir sehen durften, dass das leider nicht relevant ist. Also, dass das, was aus dem Gentext rauskommt, nichts damit zu tun hat, ob es dem Pferd gut geht oder schlecht geht. Genau, deswegen rollen sich bei mir immer die Fußnägel hoch. Und weil das dann bekannt wurde, haben wir eine neue Erkrankung draus gemacht. Und die heißt jetzt MIM. Deswegen rollen sich bei mir immer die Fußnägel hoch, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich kann mein Pferdchen nur eingeschränkt trainieren oder es braucht eine Decke oder es muss, neues Wort, hast du es schon gehört, Hyperanabol?
Nee, das kenne ich nicht.
Ja, das ist ein Codewort für, ich überfüttere hoffnungslos mit Proteinen.
Ja, okay.
Genau, ich muss hyperanabol mein Pferd einstellen, Dennis hat MIM. Mhm. Und dann rollen sich bei mir als Trainer, und jetzt habe ich den Fütterungshintergrund, auch immer die Fußnägel, und ich bin immer, okay, wo fangen wir jetzt hier mit der Aufklärungsarbeit an? Und wenn du sagst, du siehst Tausende davon, jetzt schlagen wir den Bogen wieder zurück, kann ich mir ungefähr vorstellen, was bei dir im System so passiert, wenn du das Wort MIM hörst.
Genau. Ja, wir fangen eben auch erstmal mehr oder weniger vorsichtig an, unsere Sichtweise darauf zu sagen, das finden manche, fühlen sich da sehr auf die Füße getreten, aber viele verstehen es auch. Und tatsächlich ist es so, dass inzwischen, das ist denn jetzt schon ganz paar Jahre. Am Anfang war man dann noch sehr empört, als wir gesagt haben, naja, wir wollen trotzdem mal weiter gucken. Wir nehmen das nicht einfach als Diagnose, weil es ist keine Diagnose, sondern wir gucken mal weiter, weil nach unserer Erfahrung ist, wir finden immer irgendwas anderes.
Ja.
Und inzwischen haben ja sehr, sehr viele Leute schon lange jetzt die Fütterung entsprechend umgestellt und sind davon ausgegangen, dass das Pferd das hat, weil es ist ja auch so, dass leider inzwischen viele Therapeuten vor Ort auch dazu auffordern, mach mal den MIM-Test, immer wenn man nicht mehr weiterkommt, mach mal den MIM-Test. Und das ist natürlich super dankbar, weil man hat natürlich fast immer einen positiven Befund.
Ja.
Also hatte man ja fast immer recht. Es ist toll.
Ja. Und dann können wir nämlich auch an Pferd, können wir nichts mehr ändern, ne? Dann können wir nichts mehr ändern.
Ja, richtig, richtig. Mhm. Ja, genau. Und so, und es ist bei vielen, haben, also viele haben jetzt schon vor langer Zeit das umgestellt und hatten vielleicht anfangs mal eine Verbesserung, aber es ist immer wieder gekippt. Das ist so das Typische. Man hat umgestellt, hatte erst das Gefühl, oh, jetzt wird's besser, jetzt greift es, und man hat diverse Game Changer gefunden. Und irgendwann kippt das Ganze aber wieder und es funktioniert nicht. Und deswegen rennen wir im Moment häufig offene Türen ein, wenn wir sagen, nee, wir arbeiten da anders. Weil sehr viele Pferdebesitzer inzwischen auch denken, das kann nicht der richtige Weg sein, weil irgendwie funktioniert es auf Dauer eben doch nicht. Also in den seltensten Fällen funktioniert es auf Dauer.
Hast du so ein paar Fälle im Kopf, von denen du erzählen magst?
Also wir haben ja natürlich ein ganz, ganz breit gefächert. Da sind ganz unterschiedliche Probleme, auf die man dann stößt. Also wie gesagt, das Typische ist halt, wir kriegen Fragebogen, weil das Pferd MIM hat und die Muskulatur soll unterstützt werden. Und wir gucken dann ja erstmal genauer und überrechnen erstmal die Ration durch. Also wir haben tatsächlich auch schon Rationen gehabt und wir haben auch schon Pferde gehabt, die in der Nierenproblematik dann gemündet hat. Also wir haben einige Pferde mit Nierenproblematik inzwischen durch diese starken Überfütterungen. Da muss man wirklich vorsichtig sein, weil es ist kein Spaß und den Pferden geht es einfach auch irgendwann nicht mehr gut. Wir haben auch tatsächlich teilweise sehr dünne Pferde durch eine massive Eiweißüberfütterung, die einfach dann...
Ach, das ist ja spannend.
Doch, das geht auch. Ne? Dass sie einfach gerade bei älteren Pferden, wenn man die massiv mit Eiweiß überversorgt, kann das auch mal passieren, dass sie wirklich zu dünn sind. Wir nehmen sie vom Eiweiß runter und sie nehmen zu. Aber was wir eben an dramatischen Fällen auch haben, ist, dass vieles übersehen wurde. Wir haben also Fälle, wo man meinte, das wäre MIM. Und wir haben Rationen berechnet, wir haben es eingestellt. Und es wurde aber irgendwie nicht besser. Und wir haben gedacht, irgendwas ist da immer noch. Und häufig ist es ja der Magen. In ganz vielen Fällen ist es der Magen. Aber der wurde auch schon berücksichtigt und das hat nichts geändert. Und wir lassen uns dann auch mal Videos schicken. Und wir haben tatsächlich nicht gerade selten auch Hufrehefälle dabei, wo wir sagen, das sieht aber ganz stark nach einer Rehe aus. Das Pferd läuft total rehetypisch. Wurde das dann mal kontrolliert? Nein, es wurde nicht, weil das Pferd hat ja MIM. Und deswegen nimmt man das als selbstverständlich an, dass das Pferd natürlich unsauber läuft. Ne, weil es so in den Köpfen drin ist, dass ja im Grunde, egal was man für Probleme hat, ob das Atemwegsprobleme sind, Magenprobleme sind oder im Lahmhalten, alles wird auf MIM geschoben. Die Magenprobleme kommen ja auch vom MIM.
Ach so, die Atemwegsprobleme
kommen auch vom MIM. Ja, ja, doch, das ist alles, das sind alles, gilt alles auch als Symptome oder als typische Problematik bei MIM. Und dann wird das halt versucht, über die Fütterung einzustellen, statt eben mal den Tierarzt zu gucken, mal die Hufe kontrollieren. Und es ist, also wir haben wirklich einige chronische Hufrehefälle dabei gehabt, die über Monate unsauber gelaufen sind, wo sich dann tatsächlich auch eine Hufrehe rausgestellt hat, nachdem wir gesagt haben, bitte, bitte das Pferd röntgen lassen.
Also ich bin ganz froh, dass du das nochmal erzählst, denn so, also das kommt halt selten bei mir an, ne? Sondern jeder ja so ein bisschen in seiner Bubble. Mhm. Und ich habe mehr die Pferde, die da ist häufig was wirklich Ernsthaftes drunter, da ist eine neurologische Dysfunktion drunter, da ist irgendwie eine Sehne kaputt oder so. Und die kommen dann mit einem MIM oder PSSM2-Vorbericht bei mir an. Das ist eine ganz andere Bubble, in der du dich nochmal bewegst.
Ja, aber
kann man gar nicht
alles,
oft genug wiederholen. Ja, richtig spannend.
Genau, also wirklich sogar Atemwegsprobleme, dass dann eben gesagt wird, naja, ist ja klar, dass man Atemwegsprobleme hat, es hat ja MIM. Und wir sagen, naja, aber dann muss die Lunge konsequent entlastet werden. Und zwar komplett, dann kann ich kein trockenes Heu mehr füttern. Ich kann einem Pferd mit einer Atemwegsproblematik einfach kein trockenes Heu mehr füttern. Ich muss dann einfach die Lunge entlasten. Und auch das wird ja nicht getan oft. Dann wird auch versucht, über Eiweißfütterung aus dieser Atemwegsproblematik rauszukriegen.
Warte kurz, das ist ein Zusammenhang, den kenne ich ja noch gar nicht. Wie kommt man denn da drauf?
Weil dieses Pferd MIM hat und dadurch einen erhöhten Eiweißbedarf. Und um MIM zu stabilisieren, versucht man auch das eben über Manganfütterung, Eiweißfütterung. Gut, Antioxidantien ist bei Atemwegsproblemen ja noch nicht mal die schlechteste
Idee.
Könnte man
noch machen,
kann man,
genau.
Ne, natürlich, genau. Aber was eben häufig, was uns häufig fehlt, ist dann eben, dass dann wirklich mal eine grundlegende Diagnostik stattfindet. Dass man eben nicht sagt, ja, mein Pferd hat ja MIM, dann ist es ja klar, dass es das hat, sondern dass dann, dass man wirklich nochmal über den Tierarzt guckt, eine Bronchoskopie macht, eine BAL macht, diese ganzen Sachen, dass man da nochmal richtig konsequent ansetzt, dass man auch eine Gastroskopie macht, weil viele dieser Pferde haben ja auch eine Magenproblematik.
Ne?
Genau. Ganz viel, dass man da nochmal wirklich gezielt ansetzt und nicht bei allen Problemen dann immer gesagt, ja, ich habe ja den Gentest, also habe ich das ja und jetzt fütter ich. Und das ist für mich der große Kritikpunkt. Ich denke, Gene machen ja immer was. Also ich würde es eigentlich auch wahnsinnig interessant finden, weil wir haben schon, auch bei den getesteten Genen haben wir schon teilweise gewisse Parallelen, sei es K1 oder PX, wo wir immer wieder schon bestimmte Gemeinsamkeiten haben, die sicherlich super spannend wären, rauszukitzeln, was ist es denn tatsächlich, was macht es denn wirklich? Weil Gene machen ja immer irgendwas. Aber so ist es der falsche Weg. Also, ne, man müsste erstmal weiter forschen. Man müsste erstmal wirklich genau gucken, was machen diese Gene.
Ja.
Klar, da ist man ja teilweise wohl auch dran, dass man das so ein bisschen sammelt. Ja. Aber das ist ja eher
ist auch
Berichte
nicht
von
immer
den Besitzern.
Gen,
ne? Und das,
nee, nicht jede,
ja,
jede Genvarianz ist relevant. Also das.
Genau, ne, das auch. Ne, und deswegen, ja, und es lenkt einfach von der vernünftigen Diagnostik ab. Und das finde ich immer dann ganz schwierig.
Ja, also
weil die sollte immer als erstes stehen, erstmal wirklich grundlegend gucken, auch mal röntgen lassen und so weiter.
Ich komme da gerade noch nicht drüber hinweg, die Geschichte mit, wir haben einen Asthma-Befund und fahren das Eiweiß hoch. Das ist, das war mir jetzt auch noch neu. Also, danke.
Doch, also auch solche Dinge kommen regelmäßig vor, ja.
Wow.
Und was eben auch in dem Zusammenhang, wir haben ja viele Pferde, die tatsächlich positiv auf Eiweiß reagieren, auch auf leichte Überschüsse. Und was da, dann wird ja auch immer gesagt, ja, dadurch wird ja bestätigt, dass es MIM ist, weil ich gebe mehr Eiweiß in meinem Pferd, geht's besser. Aber wir haben ja auch ganz viele Pferde, die diese Probleme haben durch den Stress. Wir können ja auch einen massiven Muskelabbau haben, einfach nur durch Stress. Durch erhöhte Cortisolausschüttung habe ich auch einen Muskelabbau. Und wenn ich dann mehr Aminosäuren fütter, sieht das Pferd natürlich erstmal besser aus. Könnte man sagen, ja, aber es funktioniert ja. Aber es ist ja trotzdem nicht die Ursache. Die Ursache ist dann ja der Stress und der erhöhte Cortisolspiegel. Und dann sollte ich besser dahin gucken.
Das wäre schön. Also Leute, ihr hört schon, wir würden euch total gerne Zauberlöwenzahn verkaufen. Meine Tochter ist hier der Hauptproduzent und Hauptvertrieb von Zauberlöwenzahn. Wir haben auch hervorragende Erfolge damit. Das kann man anders nicht sagen. Ich würde auch total gerne Faszienrollen verkaufen und damit alle Probleme lösen. Funktioniert aber leider selten so simpel. Ich denke, wir dürfen, und das ist ja am Ende des Tages das, wo wir hier in diesem Podcast immer wieder bei rauskommen, wir dürfen uns Fütterung oder ein Teil immer als Teil eines größeren Puzzles auch vorstellen. Und bevor ihr jetzt losgeht und bei Crema oder ich weiß nicht was Schönes bestellt, was sind so die Punkte, die man sich anschauen kann, die uns gegebenenfalls was bringen, um die Fütterung sinnvoll einzustellen? Was müssen wir checken? Um dann auch zu gucken, okay, welche Bereiche haben wir noch, außer das, was wir kaufen können?
Genau, das gehört immer dazu.
Ja.
Ja, dass man immer alles anguckt.
Dass man immer alles anguckt. Und dann hätten wir sicherlich die Haltung, wo wir einmal einen kleinen Blick Pferd drauf schmeißen können. Am Ende des Tages stehen Pferde ja zumindest mindestens 23 Stunden am Tag in der Haltungsform, in die wir sie stecken. Ist das gut oder ist das schlecht? Oder auch, wenn wir da im Hinblick auf Training nochmal drauf gucken, habe ich gerade auch wieder getroffen, war total spannend, standen die Pferde in einer sehr guten Haltungsform, sehr gut durchdacht. Denen ging es im Großen und Ganzen auch gut, aber womit wir auf einmal konfrontiert worden sind, war eine sehr eingeschränkte Trainierbarkeit. Ration war ordentlich eingestellt, alles. Aber die sind aufgewachsen in einer ganz normalen Pferdeumgebung, wie wir das so als normal kennen. Ich nenne es immer liebevoll City Farming, wo du relativ kleine Paddock hast und dann gehen die in eine Box über Nacht und so und sind jetzt auf dem Paddock Trail, auf den Stall gekommen, haben sich da auch gut eingefunden. Aber das macht natürlich was mit einem Bewegungsapparat, ne? Das ist eine erhöhte Belastung. Und genauso wie wenn wir Trainingspläne hochfahren, müssen wir mit Anpassungsphasen rechnen und können die Belastung nicht einfach erhöhen und mehr erhöhen und mehr erhöhen. Sagen wir, jetzt tue ich meinen Pferden nochmal extra was Gutes. Die sind jetzt umgezogen, stehen im Ponyparadies und wir erhöhen gleichzeitig das Training und wir sorgen für mehr Bewegung. Nebenbei noch außerhalb des Trainings mit spazieren gehen und so. Dann kommen wir auch da über physiologische Belastungsgrenzen raus, dann braucht das keine große Diagnose. Und trotzdem kommen wir in eine Trainingsregression rein für eine Zeit lang.
Ja. Ja. Ja, das sind viele Themen. Und deswegen kann ich das auch mal gut verstehen. Es hängt so viel dran. Deswegen verstehe ich das auch, dass man manchmal einfach auch verzweifelt ist und dann den einfachen Weg sucht, der ja einfach versprochen wird. Und in den sozialen Medien wird das ja alles ganz toll dargestellt. Und ja, es gibt so viele schöne Fotos und Videos. Und da sieht das alles so einfach aus. Und die Pferde sehen toll aus. Und das scheint alles total einfach zu sein. Und das möchte man auch. Und dann kommt ein Futtermittelunternehmen und sagt, hier, ich habe das. Und dann geht's dir genauso. Das kann ich total verstehen, weil es ist so viel, was wir als Pferdeleute, womit wir uns zu beschäftigen haben. Es ist manchmal, muss ich sagen, ich kann das verstehen. Mich erschlägt es auch manchmal, was man alles noch können müsste, eigentlich sollte. Ja, es hört ja nicht auf, man lernt ja immer weiter und manchmal hat man einfach kein Wissen mehr. Deswegen verstehe ich das auch gut, dass man manchmal versucht, doch den einfachen Weg zu gehen.
Absolut, absolut. Das kann ich auch total gut verstehen. Was wäre ein Tipp? Lass uns das mal so ein bisschen zusammenfassen am Ende, bevor wir uns hier ganz verzetteln. Ein Tipp, den wir mitgeben wollen, den du mitgeben willst. Was ist das Erste, was du empfehlen würdest, wenn jemand denkt, mein Pferd braucht mehr Muskeln?
Das ist eine ganz schwierige und fiese Frage.
Ja, ich weiß, deswegen stelle ich sie auch.
Weil, habe ich ja gesagt, da empfehlen wir erstmal gar nichts. Nein, ich würde erstmal genau hingucken. Es fängt jetzt schon damit an, braucht das Pferd überhaupt mehr Muskeln? Oder ist dieses Pferd für das, was es ist, vielleicht sogar genau richtig? Das sehen wir nämlich auch ganz häufig. Wir haben ja auch ein falsches Bild von dem, wie ein Pferd aussehen muss. Die sollen alle rund sein. Und wenn ich jetzt aber einen 4-jährigen Vollblüter habe, dann ist der schmal.
Der ist nicht rund.
Dann hat der kein. Nee. Und dann will ich da bitte schön auch keine Muskelpakete dran haben. Das tut dem dann gar nicht gut. Und das ist vielleicht also insofern die erste Frage, die man sich stellen muss. Brauche ich überhaupt mal Muskulatur? Sollte mein Pferd in diesem Zustand überhaupt mehr Muskulatur haben?
Ja, ich glaube, das ist die gleiche Empfehlung würde ich auch geben. Ich würde sagen, zuerst mal einen Phänotyp angucken. Also erstmal gucken, wie es da steht. Und von da aus können wir gucken, gibt es Stellschrauben, an denen wir drehen müssen oder können wir antrainieren?
Genau. Und dann eben wieder alles zusammen angucken, ne? Genau, also ich finde es immer super, wie es funktioniert, wenn man wirklich, wenn wirklich alles zusammengreift, dann funktioniert das so unheimlich gut. Und ich denke immer, meine Güte, ich lebe ja davon, dass wir Futtermittel verkaufen. Und mein ganzes Unternehmen lebt davon, dass wir Futtermittel verkaufen. Und trotzdem sage ich, man kann nicht alles wegfüttern. Und wir müssen uns die anderen Dinge angucken. Wenn wir wirklich alles wegfüttern könnten, hätten meine Pferde keine Probleme und deine auch nicht.
Oh nee, meine hätten gar keine Probleme. Also bei mir höre ich ja auch immer wieder, ihr habt doch so viel Platz, warum haben deine Pferde solche Probleme? Das wäre total schön, wenn wir nur von der Aussicht alleine leben könnten und dann vielleicht noch den Zauberlöwenzahn obendrauf. Wäre großartig, fände ich toll.
Ja, aber es ist eben nicht so und deswegen müssen wir immer ein bisschen genauer hingucken. Futtermittel sind toll, ich liebe Fütterung, ich liebe das Thema Fütterung und ich finde auch, man kann ganz viel erreichen, aber eben nicht losgelöst von allem anderen.
Ja, du brennst dafür, das merkt man in jedem Satz und das finde ich so schön daran. Und deswegen machen wir an dieser Stelle hier mal die Klappe zu, aber ich freue mich darauf, dich möglichst zeitnah wieder bei uns zu begrüßen. Wir haben nämlich, glaube ich, noch ganz viele Themen, die wir besprechen müssen. Wir haben es fast nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen, weil wir uns so verquatscht haben vorne dran. Das heißt, das schreit nach Wiederholung.
Themen, die Selina noch auf dem Lager hat.
Genau. Darüber unterhalten wir uns, denn wir hatten ja noch einen Nachholtermin. Darüber unterhalten wir uns dann beim Nachholtermin.
Ja, genau.
Okay, an dieser Stelle erstmal, Almut, lieben Dank für deine Zeit heute Morgen und für deinen Input.
Ganz herzlich Dank für die Einladung.
Wir verknüpfen deine Firma Sapodoris in den Shownotes. Und du hast, glaube ich, auch einen Instagram-Account, wo man dich finden kann, richtig?
Richtig.
Mhm. Sehr gut. Das findet ihr in den Shownotes. Wir schicken es auch nochmal über Newsletter rum. Und dann habt ihr zumindest eine gute Ansprechpartnerin, wenn ihr euch nochmal professionell beraten lassen möchtet. In diesem Sinne.
Und darf ich eins kurz noch sagen? Mhm. Also wirklich keine Sorge haben. Also auch wenn wir unangenehme Dinge ansprechen, wir wissen ja, wie es dazu kommt. Also nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass wir jedem erstmal den Kopf abreißen, der sich bei uns meldet. Wirklich nicht.
Nee, genau. Das machen wir ja auch nicht. Ich glaube, wir sind alle, oder du bist selber betroffen, ich bin selber betroffen. Wir sind alle diesen teilweise einfach auch sehr schmerzhaften Weg gegangen, bis man tatsächlich mal an des Pudels Kern kommt. Und wir beide können zumindest nachvollziehen, wie belastend das manchmal auch ist. Umso schöner, wenn man mit vielleicht der einen oder anderen unangenehmen Frage dann tatsächlich auch was verbessern kann und es leichter wird für alle, die beteiligt sind.
Genau, das soll immer das Ziel sein. Ja.
Ja, genau. Also in diesem Sinne für heute an dieser Stelle Dankeschön und bis bald.